Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Au! Der nächste bitte.
Du mal kurz.
Radiolexikon Gesundheit.
Meine blauen Flecken werden auch manchmal grün.
Und mal kräftig drücken.
Das Kürzel ADHS kennt fast jeder. Was sich hinter der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung genau verbirgt, wirft aber immer noch Fragen auf. So viel ist klar, ADHS ist eine Verhaltensstörung, die sowohl Kinder als auch Erwachsene entwickeln können. Ob ADHS eine Krankheit ist oder nur eine Temperamentfrage, ist in vielen Fällen unklar. ADHS, unser Thema im Radiolexikon, recherchiert von Andrea Westhoff.
Er gaukelt und schaukelt, er trappelt und zappelt, auf dem Stuhle hin und her. Philipp, das missfällt mir sehr.
In der Geschichte vom Zappel-Philipp aus dem alten Kinderbuch Der Struwwelpeter von Heinrich Hoffmann sehen viele heute die Beschreibung einer kindlichen Verhaltensstörung.
ADHS ist eine der häufigsten Störungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und besteht im Grunde aus den drei Kernsymptomen Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität.
Katharina Rasche, Oberärztin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Berliner Vivantes-Klinikums in Friedrichshain, ist Spezialistin für die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS.
Die bleiben nicht bei ihren Hausaufgaben, die werden schnell abgelenkt durch Reize aus der Umwelt. Die sitzen auf dem Stuhl, wippen herum, klappern zum Beispiel oder stehen sogar auf und laufen durchs Zimmer. Die haben Wutausbrüche, machen riskante Sachen, platzen mit ihren Antworten heraus. Und die Kinder handeln, bevor sie nachdenken.
Es gibt unterschiedlich schwere Formen von ADHS. Meistens tritt die Störung vor dem 7. Lebensjahr auf und zeigt sich in allen Lebensbereichen. Viele Eltern verzweifeln in der Erziehung. Die schulischen Leistungen der Kinder sind oft schlecht. Sie finden schwer Freunde, werden ausgegrenzt. Und, was man lange nicht wusste, ADHS wächst sich nicht aus. Die Betroffenen leiden als Erwachsene unter ähnlichen Symptomen, sagt der Psychiater Dr. Felix Betzler, der an der Charité eine Spezialsprechstunde leitet. Auch wenn sie etwas weniger offensichtlich sind.
Diese motorische Unruhe, die man früher so gerne Zappel-Philipp-Syndrom genannt hat, die wandelt sich häufig dann im Erwachsenenalter in eine innere Unruhe um.
Aber diese Unruhe, eine Aufschieberitis oder die niedrige Frustrationsschwelle, können sich sehr negativ auf das Berufsleben und auf soziale Beziehungen auswirken. Viele entwickeln auch weitere psychische Probleme, vor allem Suchterkrankungen.
Weitere häufige Komorbiditäten sind Depressionen, sind Angststörungen und häufig auch assoziiert mit Persönlichkeitsstörungen.
Wie es zu einer ADHS kommt, ist bis heute nicht genau geklärt. Katharina Rasche.
Man nimmt an, dass gewisse genetische Faktoren eine Rolle spielen und ADHS verläuft auch in Familien. Man weiß, dass es bestimmte neuroanatomische Veränderungen im Gehirn gibt, Bereiche, die für die Motorik zuständig sind, zum Beispiel das Frontalhirn, wo sich ein bisschen die Impulsivität dahinter versteckt, und das Kleinhirn.
Bei ADHS-Patienten wird zu wenig Dopamin und Noradrenalin produziert. Das sind wichtige Neurotransmitter, also Botenstoffe, die Reize zwischen den Nervenzellen weiterleiten. Und Umwelteinflüsse spielen auch eine Rolle.
Man weiß, dass es bestimmte Risikofaktoren gibt, die prädisponieren, ADHS zu entwickeln. So gehören zum Beispiel Geburtskomplikationen dazu, Nikotinkonsum der Mutter, niedriges Geburtsgewicht und insgesamt Frühgeburtlichkeit.
Es gab und gibt immer wieder Stimmen, die ADHS nicht als medizinische Diagnose anerkennen, sondern von einer Pathologisierung schwieriger Kinder sprechen oder von einem Anpassungsdruck der Leistungsgesellschaft. Dazu meint Dr. Jonka Izat, Chefärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Berliner Vivantes-Klinikums.
Wenn Allgemeinmediziner, Erwachsenenmediziner quasi per Blickdiagnostik sagen, das ist ein ADHS, weil in einer Situation ein Kind sich mal so und so verhalten hat, oder weil die Eltern kommen und sagen, ich bin mir sicher, mein Kind hat ein ADHS, ich hätte gerne die Medikation, das ist nicht das, wie es leitliniengerecht vorgeschrieben wird. Es muss von einem Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie diagnostiziert werden.
Dabei müssen zunächst andere Erkrankungen ausgeschlossen werden. Etwa eine Schilddrüsenfehlfunktion, Angststörungen oder auch solche aus dem autistischen Spektrum. Und vor allem gibt es eine ausführliche Anamnese mit dem Kind und mehreren Bezugspersonen, zahlreiche Aufmerksamkeitstests, Verhaltensbeobachtungen und spezielle ADHS-Fragebögen. Behandelt wird die ADHS bei Kindern und Erwachsenen mit einem Mix aus Verhaltenstherapie und Medikamenten. Besonders wirksam ist der Arzneistoff Methylphenidat, bekannt vor allem unter dem Handelsnamen Ritalin. Der gehört eigentlich zu den Stimulantien, umgangssprachlich Aufputschmitteln.
Wir sprechen tatsächlich da auch von einem paradoxen Effekt. Also Nicht-Betroffene werden diese stimulierende Wirkung erfahren. ADHS-Patienten allerdings, die fahren erstmal richtig runter. Und wenn dann eben sehr schwer betroffene Patienten in meine Sprechstunde kommen, mit Stimulantien behandelt werden und denen die Tränen in die Augen kommen und sie sagen, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich das Gefühl, kann ich eine Aufgabe beenden, kann ich mich konzentrieren, ich kann zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt ruhig schlafen, ich wusste gar nicht, was das ist. Das ist wirklich sehr eindrücklich.
Bei Kindern wird selbstverständlich ein größeres Gewicht auf nicht-medikamentöse Therapien gelegt, auf Psychoedukation vor allem. Das heißt, Eltern und Kinder trainieren zum Beispiel Alltagssituationen, um mit Unruhe oder Wutausbrüchen besser zurechtzukommen. Außerdem können ADHS-Kinder mit verschiedenen Methoden lernen, sich selbst zu beruhigen. Aber in schweren Fällen werden auch sie mit Stimulantien behandelt. Es gibt inzwischen bessere als früher, die zudem viel vorsichtiger und in enger Absprache möglichst auch mit den Kindern selbst eingesetzt werden, betont die Kinderpsychiatrin Katharina Rasche.
Wenn die Kinder endlich in der Schule etwas ruhiger sind und die Lehrer vielleicht dadurch weniger in der Klasse ermahnen müssen, dass sie vielleicht auch positive Erfahrungen in der Klasse lernen, dass die anderen Mitschüler auf einmal gut auf das Kind reagieren, der ist nicht mehr der Klassenclown, sondern wird auch mal zu Geburtstagen eingeladen, haben wir eigentlich häufig die Erfahrung, dass Kinder, die gut eingestellt sind, ohne Nebenwirkungen, eher von dem Medikament profitieren und langfristig eine Erhöhung des Selbstwertes haben.
Andrea Westhoff war das mit einem Radiolexikon-Eintrag zum Thema ADHS.